Heute Abend heißt das Thema, es muss alles anders werden, aber wie? In meiner Jugend las er mit Begeisterung die Novellen eines Schriftstellers, der heute vergessen ist, namens Max Eid. Der war eigentlich Ingenieur und berichtet so aus den Anfängen des technischen Zeitalters. Und hat eine Novelle geschrieben, Berufstragik. Da schildert er einen jungen Ingenieur, der eines Tages durch merkwürdige Umstände einen ganz großen Auftrag bekommt. Er soll über einen Fluss, der eigentlich schon meeresarm ist, eine Brücke bauen. Es ist eine sehr schwierige Brücke, weil da schon Ebbe und Flut hineinwirken. Und Sie müssen denken, es ist also das Anfang des technischen Zeitalters. Man hatte noch nicht die Mittel, Dinge so genau zu berechnen. Und der junge Mann baut also diese riesige Brücke von Firth of Forth. Und als die Brücke fertig ist, da ist eine riesen Einweihungsfeier, Zeitungen, Musik, Fahnen. Er wird großartig gefeiert. Prominente fahren einem Zug über die Brücke. Alle Zeitungen sind voll von seinem Namen und nun ist er gemachter Mann. Er hat in London ein riesiges Architektenbüro. Er heiratet eine reiche Frau. Er hat alles, was Herz begehrt. Nur ist in seinem Leben ein merkwürdig dunkles Geheimnis, von dem nur seine Frau weiß. Wenn es Herbst wird und die Herbststürme anfangen zu toben, dann ist er verschwunden. Dann ist er an den Meeresarm dort zu seiner Brücke gereist. Und wenn nachts der Sturm tobt und es regnet, dann steht er in einen Pelerine gehüllt draußen und hat Angst. Er spürt, wie der Sturm auf die Pfeiler dieser Brücke drückt. Und dann rechnet er immer wieder durch, hat er die Pfeiler stark genug gemacht? Hat er den Winddruck auf die Pfeiler richtig berechnet? Wenn dann die Stürme vorüber sind, der Winter kommt, ist er wieder in London, ist er der große Mann, ist er im gesellschaftlichen Leben, spielt er eine große Rolle, keiner merkt ihm an, dass er im Grunde immer eine geheime Furcht hat. Und wenn es Frühjahr kommt und die Frühlingsstürme kommen, dann wohnt er wieder in dem kleinen Fischerhaus da oben an der Flussmündung. Und dann geht er nachts hinaus, wenn der Sturm auf seine Brücke drückt. Ist die Brücke richtig gebaut? Ist sie stark genug? Ein dunkles Geheimnis in seinem Leben, ob seine Brücke richtig ist, ob sie den Stürmen gewachsen ist. Max Eid schildert das erschütternd, wie dann eines Nachts in furchtbaren Sturmnacht der Zug kommt und er steht da und sieht den Zug auf die Brücke fahren, sieht die Schlusslichter. Und auf einmal sind sie verschwunden im Toben des Sturmes. Er weiß, jetzt ist die Brücke in der Mitte zusammengestürzt und der Zug ins Meer gestürzt. Als ich die Geschichte las als junger Bursche zum ersten Mal, da ging mir so heimlich der Gedanke durch den Kopf, ist das nicht die Geschichte eines jeden Menschen. Wir bauen alle an der Brücke unseres Lebens. Und ab und zu, wenn wir mal eine schlaflose Nacht haben oder irgendwas uns bewegt, dann steht die Furcht auf, habe ich die Brücke meines Lebens eigentlich richtig gebaut? Und dann wissen wir ganz genau, wie dieser Ingenieur weiß, es stimmt nicht ganz. Er wusste, wir haben an den Mittelpfeilern gespart, um einen niedrigen Kostenanschlag zu machen. Nein, meine Brücke ist ja gar nicht in Ordnung. Seine ganze Furcht ist ein Wissen. Das stimmt ja gar nicht. Und sehen Sie, ich bin alter Großstadtpfarrer. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, alt und junge, wenn ich bei ihnen wirklich antippte, sag mal, ist die Brücke deines Lebens in Ordnung? Der nicht plötzlich herausgekommen wäre damit, nein. Es müsste vieles anders sein. Es sind hier ein Haufen Menschen, ich schätze etwa 900 Leute. Ich kann natürlich nicht sagen, wo bei Ihnen der schwache Punkt der Brücke Ihres Lebens ist. Aber Sie wissen alle genau, es müsste anders werden. Und dann macht man ab und zu mal sich einen Vorsatz und sagt, ich will mich ändern. Ich will mich auf dem und dem und dem Gebiet ändern. Sagen Sie, glauben Sie wirklich, dass ein Mensch sich ändern kann? Nein, ein Mensch kann sich nicht ändern. Die Bibel sagt das ganz brutal. Die sagt, kann auch ein Panther seine Flecken verändern oder ein Moor seine Farbe? Und so wenig er das kann, so wenig könnt ihr Gutes tun, die ein böses Herz habt. Die Welt ist voll mit moralischen Reden und moralischen Vorsätzen. Aber so kann sich kein Mensch ändern. Das ist ein hartes Wort. Und sehen Sie, ich stehe oft erschüttert zwischen den Menschen, mit denen ich zusammenkomme. Und denen ich anspüre, ihr wisst genau, die Brücke eures Lebens ist nicht in Ordnung. Und dann stehen Sie da, ja, was soll ich denn tun? Ich kann mich doch nicht ändern. Der Unkeusche kann sich kein reines Herz geben. Und wir, die wir lügen, können uns nicht wahrhaftig machen. Und wenn wir selbstsüchtigen, wir können nicht plötzlich altruistisch sein. Wir können ein bisschen Liebe heucheln und grinsen, wenn ein anderer kommt, aber wir bleiben genauso selbstsüchtig wie vorher. Und der Unehrliche kann sich nicht ehrlich machen. Ach, wenn ich sie doch kennt und wüsste, wo die Brücke ihres Lebens nicht stimmt, aber Gott kann es ihnen jetzt zeigen. Das ist eine erschütternde Wahrheit, die die Bibel zeigt. Ich sage ja nicht meine Ideen, ich sage, was Gottes Wort sagt. Und sehen Sie, und nun kommt die Bibel mit einer unerhörten, atemberaubenden Botschaft und sagt, der lebendige Gott hat einen in die Welt gesandt, der kann uns und unser ganzes Leben ändern. Und einen nicht geringeren als seinen Sohn. Den Herrn Jesus. Meine Freunde, ich weiß nicht, ob es an der Kirche liegt, dass die Leute meinen, Christentum wäre eine langweilige Angelegenheit. Ich finde, das ist die atemberaubendste Botschaft. Wie als junger Offizier, da stand im Dreck bis über die Ohren und wusste, so komme ich in die Hölle und wusste nicht, wie ich anders werden soll. Und dann erfahre ich, so sehr hat Gott die Welt mich geliebt, dass er seinen Sohn gab. Auf dass alle, die an den glauben, nicht verloren sind, sondern das Leben haben. darf ich in Klammer eben sagen, wenn Ihnen einer von Jesus erzählt, er wäre Religionsstifter oder ein Mensch wie wir, dann glauben Sie ihm das nicht. Der redet von irgendeinem anderen. Ich rede von Jesus, dem Sohn Gottes, der mal gesagt hat, ihr seid von unten, ich bin von oben. Von dem reden wir. Dem Gott geschickt hat, das einzige Chance für uns. Dieser Jesus sagt das unerhörte Wort, siehe, ich mache alles neu. Er kann Menschen ändern. Ich habe Trinker gesehen, die frei geworden sind, selbstsüchtige alte Frauen, die die ganze Menschheit gequält haben mit ihrer Selbstsucht, wurden auf einmal verwandelt und sahen den anderen. Männer, die gebunden waren, ihre schmutzige Unreinigkeit, wurden frei. Jesus verändert Menschen, Verhältnisse, Familien, die zerstritten waren. Jesus kommt hinein und sie wird alles neu. Das ist kein Märchen, da könnte ich Ihnen haufenweise Beispiele erzählen. Wer wagt denn das zu sagen? Siehe, ich mache alles neu. Und sehen Sie, darum brauchen wir, die wir genau wissen, die Brücke unseres Lebens stimmt nicht, diesen Heiland. Wir brauchen diesen Heiland. Wir brauchen den Herrn Jesus. Nicht im Christentum, sondern Christus. Verstehen Sie den Unterschied? Nicht? Ich brauche nicht eine Lehre, eine Religion, ein Dogma, eine Kirchlichkeit, sondern einen lebendigen Heiland. Und der ist da. Und den dürfen Sie heute Abend noch anrufen und den ganzen Jammer Ihres Lebens ihm sagen. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich habe. Lassen Sie mich das, was ich eben sagte, mal ein Beispiel deutlich machen. Vor kurzem war ich in München. Eine Woche. Und da bin ich jeden Morgen, mein Hotel war in der Nähe des Englischen Garten. München ist ja beinahe so schön wie Lübeck, nicht? Und zu den Schönheiten Münchens gehört, dass es einen riesigen Park mitten im Herzen hat, den Englischen Garten. Und jedes Mal an der Stelle, wo ich in den Englischen Garten ging, da ist so ein Flüsschen. Da ging so eine Holzbrücke rüber. Und links von der Holzbrücke, da stürzte das Wasser über so ein Wehr hinunter. Und da sah ich eines Tages, da wo das Wasser runterstürzt, da tanzte ein großes Stück Holz. Und weil ich Zeit hatte, habe ich das so beobachtet, wie das Holz immer hier im Kreis sich drehte. Ab und zu sah es aus, als wenn es in die Strömung reinkäme und weiter fließen könnte. Und dann packt es der Strudel wieder und dreht es rum. Als ich am nächsten Tag kam, war das Holz immer noch da. Es sah immer aus, als wenn es versucht, in die Strömung zu kommen. Aber der Wirbel packt es immer wieder. Können Sie sich das vorstellen, nicht? Immer im Kreis rum. Immer im Kreis rum. Immer im Kreis rum. Da geht eine lebendige Strömung, aber immer im Kreis rum. So ist das Leben der meisten Menschen. Immer im selben alten Kreis, dieselben Sünden, dieselben Nöte, dieselbe Gottlosigkeit, dieselbe Verzweiflung im Herzen, immer im Alltag, im selben Kreis. Und da ist eine Strömung, eine lebendige Strömung, die vom Sohne Gottes ausgeht, von Jesus. Dieser Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Glauben Sie, wenn Gott seinen Sohn so grausam sterben lässt, wenn Sie gar nichts davon verstehen, dass das etwas zu bedeuten hat. Sehen Sie ihn im Geist an mit den angenagelten Händen. Auch mich erlöst er da. Das muss doch etwas sein, da können Sie dran vorübergehen, nicht? Da müssen Sie sich drum bemühen, das verstehe. Und dann hat ihn Gott am dritten Tag aus dem Grabe auferweckt. Von diesem Jesus geht eine Strömung der Erlösung aus. Aber wir sind wie das Holz im Englischen Garten, immer im Kreis. Ich dachte, es bedarf nur eines Anstoßes, dass ich das Holz anstoße und dann kommt es in die Strömung. Aber ich konnte da nicht hin, ich wollte nicht ins Wasser fallen. Wir sind kein Stück Holz. Wir sind kein, können Sie mich hinten verstehen? Wir sind kein Stück Holz. Diesen einen Schritt aus dem immer alten Kreis, den einen Schritt in die Strömung der Erlösung, die vom Sohn Gottes ausgeht, den müssen wir tun. Den müssen wir selber tun. Ach, am Ende sehen wir, dass doch Gott gezogen hat, nicht? Aber ich muss Ihnen jetzt sagen, Sie müssen es selber tun. Und es sind Menschen, die spüren ganz deutlich, dass Gott an ihrem Herzen zieht, dass sie diesen einen Schritt tun aus dem ewig alten Kreis in die Strömung der Erlösung, die von Jesus ausgeht. Was die bedeutet, haben wir ja in den letzten Tagen viel besprochen. Ich möchte das Ihnen an ein paar biblischen Geschichten deutlich machen. Ich erzähle so gern Geschichten aus der Bibel. Haben Sie mal vom Apostel Paulus gehört? Also in Lübeck wäre keine christliche Kirche, und wie viele gibt es hier nicht, wenn der Apostel Paulus nicht gewesen wäre, der das Evangelium im ersten Jahrhundert in die Völkerwelt getragen hat. Dadurch wurde das Abendland christlich. Und dieser Paulus war ins Gefängnis gekommen und saß in Caesarea, wo der römische Landpfleger Felix seine Residenz hatte. Dieser römische Prokurator, ein einflussreicher, stolzer Mann, hatte eine Frau aus dem Volke Israel. Und die sagte eines Tages zu ihm, Drusilla hieß die Dame, diese Frau Drusilla sagt, du hast da einen Gefangenen, lieber Mann, von dem sprechen sie alle, du verhörst ihn doch in den nächsten Tagen, kann ich ja dabei sein? Das haben Frauen so an sich, dass sie gerne mal dabei sind, wo die Männer sind, nicht? Und das ist auch ganz in Ordnung, die Männer sollen ruhig ihre Frau mal mitnehmen. Da sagt der Herr Felix, der Herr Prokurator, gut, Drusilla, gehst du mit. Und dann wurde da ein großer Schauprozess aufgezogen. Drusilla und Felix erscheinen und dann wird da die römischen Soldaten mit Spieß und Schild, ich sehe das Bild förmlich vor mir, haben sie Fantasie, dass sie es vorstellen können, diesen ganzen Aufmarsch. Und dann wird der Gefangene Paulus reingeführt. Und nach 5 Minuten hat sich die Szenerie geändert. Da ist plötzlich Paulus gar nicht der Angeklagte, sondern die ganze Gesellschaft um ihn herum ist angeklagt. Es heißt in der Bibel, die spricht da bloß immer sehr kurz davon, dass Paulus schließlich sprach von der Gerechtigkeit. An dieser Stelle stimmte die Lebensbrücke dieses römischen Landpflegers nicht. Das waren bestechliche Männer. Er spricht von der Gerechtigkeit und von der Keuschheit und vom Gericht Gottes. Da hält der Felix nicht mehr aus, da springt er auf und sagt, stopp, Paulus, das sind ja wichtige Dinge, die du da sagst, aber ich habe jetzt keine Zeit heute mehr. Wenn ich gelegenere Zeit habe, dann wollen wir wieder darauf zu sprechen kommen. Ihr könnt ihn abführen. Spüren Sie, wie in dem Augenblick dem römischen Prokurator Felix aufging, wie sein Leben immer im alten Kreis der Ungerechtigkeit, der Geldgier, der sexuellen Unsauberkeit, der Gottlosigkeit sich dreht und wie er etwas spürt von der lebendigen Strömung, die vom Sohne Gottes ausgeht, von dem Leben. Und dann packt ihn die Angst, nein, später mal. Er hat den Paulus nie mehr gesprochen. Es blieb alles beim Alten. Es sitzen Haufen Leute hier, die hören mich heute Abend an und es bleibt alles, wie es ist. Und Gott hat sie vergeblich gerufen und Jesus starb vergeblich für sie und der Sohn Gottes ist auferstanden und sie hatten keinen Nutzen davon. Keine Vergebung, keine Freiheit, kein Frieden mit Gott, nichts. Blieb alles beim Alten, wie das Stück Holz im englischen Garten. Der Felix, der hat's zu doll getrieben, wurde abgelöst. Da kam sein Nachfolger, der hieß Festus. Neuer Landpfleger namens Festus. Dieser Festus kriegt eines Tages Besuch vom jüdischen König Agrippa und seiner Frau Bernice. Und die beiden sagen, hör mal Festus, du hast da so einen interessanten Gefangenen, den möchten wir eigentlich ganz gern mal sehen. Also erlebt der Paulus das Zweite, diesmal der jüdische König Agrippa und seine Frau Bernice und der römische Prokurator, da waren es nur drei Leute, für die Thronsessel hingestellt wurden, und wieder große Schaugepränge. Diesmal hat Paulus vielleicht gar nicht so viel von Sünde gesprochen, sondern hat vor ihre Augen gemalt, den Sohn Gottes, der gesagt hat, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ihr mit eurem Lebensdürsten, euren Lebenshunger, mit eurem beladenen Gewissen, mit eurer Sehnsucht nach Gott, eurer Angst vor dem Sterben. Jesus breitet die Hände aus, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, sind wir doch alle. Den hat Paulus vor die Augen gemalt. Und wie er fertig ist, da sagt der Landpfleger, reden kannst du großartig, Paulus, aber ich glaube, was du sagst, ist ein bisschen verrückt. Du lässt dich von deinem Temperament mitreißen. Er hat gar nichts begriffen. In der Bibel steht mal von manchen Menschen, ihr Herz ist wie Schmier, eingeschmiert mit Fett. Da läuft alles Wasser ab. Es gibt's. Vielleicht sitzen hier auch Leute, die ein Herz wie Schmier haben. So war der Herr Festus. Aber der Agrippa, der König Agrippa, ist ganz erschüttert. Und dann sagt er ein Wort, das hat mich schrecklich erschüttert, wie es ja. Paulus, es fehlt nicht viel. Du überredest mich, dass ich ein Jesus-Jünger würde. Es fehlt nicht viel. Und dann ging er. Und dann blieb alles beim Alten. Und das Holz dreht sich immer im alten Wirbel, im alten Alltag, im alten Leben, bis zum Tod und in die Hölle hinein. Immer das alte Lied von Sünde und ich bin doch richtig und kein Frieden mit Gott und nix. Nur ein Schritt fehlte noch. Du überredest mich beinahe, dass ich ein Jünger Jesu würde. Es fehlt nicht viel, sagt er. Das ist erschütternd, ja? Leute, die christlich sind und doch nicht Kinder Gottes. Leute, die christlich sind und doch verloren gehen. Leute, die christlich sind und doch friedelos hier. Und sehen Sie, nun will ich das Gegenstück zeigen. Da war ein in der europäischen Stadt Philippi, da kam Paulus hin und da gab es alles, Theater und Kino, nee, Kino gab es noch nicht. Und weil es eine anständige Stadt auch ein Gefängnis gehört, gab es auch ein Gefängnis. Und das Gefängnis verwaltete ein Gefängnisdirektor, und das war so ehemalige Offiziere, römische Offiziere, die also so ein bisschen Kreislaufstörungen hatten, die kriegten dann so Posten, wissen Sie. Als Gefängnis. Verstehen Sie mich hinten? Oder muss ich lauter sprechen? Geht. Er kriegt also den Posten. Und eines Tages wird diesem Kerkermeister, so nennt ihn die Bibel, ein Gefangener gebracht, wie er noch selten einen gehabt hat. Vielmehr zwei. Der Apostel Paulus und der Silas. Die hatten gewaltig gepredigt und dann gab es Rumor in der Stadt und dann hatten ihn die Obersten einfach geißeln lassen und bringen die beiden, den Paulus und Silas, dem Kerkermeister an und sagen, verwahr die gut bis morgen.
Und der Kerkermeister, so ein richtiger Kommiskopf, der sagte, gut verwahren, jawohl. Und da hat er so ein Gefängnis ganz unten, wo das Wasser von den Wänden lief. Da bringt er die beiden hin und schließt auch noch in Ketten an. Wenn Sie mich gefragt hätten, was der Mann für eine Religion hatte, da sage ich, wie die meisten Lübecker. Er glaubt an Herrgott, vielleicht auch an mehrere Herrgötter. Wissen Sie, in Rom hatte man Religion, die man selber nicht ernst nahm, nicht? Und so ist ja in Deutschland heute. Man ist christlich, man nimmt bloß sich selber ernst. Da gab es Staatsgötter. Nun, der Kaiser galt auch als Gott, dem hat man Weihrauch gestreut, aber daran glaubte man auch nicht. Aber man machte mit, es gehörte dazu. Wer Freidenker war, der galt als Kommunist, das war nicht salonfähig und so, ne? Können Sie sich vorstellen, den Kerl. Und dann passiert ihm was Merkwürdiges. Das kann man nie ganz erklären. Das Erste ist, dass der Paulus um Mitternacht anfängt, ein Loblied zu singen auf Jesus. Such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden. Oder so ein Lied. Ich denke mir, bis Mitternacht hat Paulus gebraucht, um damit fertig zu werden, dass er so ungerecht behandelt wird, dass er so grausam eingekerkert wird, dass er geschlagen wird. Da wird ein Mann nicht schnell mit fertig. Und dann fällt ihm ein, mich hat der Sohn Gottes mit seinem Blut erkauft. Ich bin ja ein Kind Gottes. Ich habe ja Frieden mit Gott. Mensch, hier bin ich auch in seiner Hand. Und da fängt er an, Loblied zu singen. Und der Silas singt die zweite Stimme dazu. Oder ein Bass, ich weiß nicht, ganz herrlich. Und das hörten die Gefangenen. Und das waren Klänge, die hat man noch nie in dem Gefängnis gehört. Da hörte man, meine Freunde, ich habe Staatspolizeigefängnisse als Gefangener kennengelernt. Da gibt's Fluren und Schreien und Verzweiflung und Gebrüll der Wächter. Als ich mal ein Loblied singen wollte, wurde es mir schnell verboten. Das haben sie bis heute begriffen, dass das gefährlich ist. Damals war es noch nicht so weit. Also hat Paulus und Silas gesungen. Und das hat den Kerkermeister natürlich verwundert. Mensch, was singen die? Er wird gehorcht haben. Die singen geistliche Lieder. Gibt's denn das, dass ein Mensch das ernst nehmen kann? Hier im Gefängnis, im Loch da unten, da geht einem doch alle Stimmung flöten. Und da singen die von ihrem Gott. Ja, und dann erlebt der Kerkermeister, er hat sich ins Bett gelegt, ein tolles Erdbeben. Das war von Gott. Die Türen des Gefängnisses springen auf, die Gefangenen werden los. Und der Kerkermeister zieht sich notdürftig an und dann sieht er, die Türen sind offen. Mann, meine Gefangenen sind weg, jetzt werde ich degradiert, ich bin erledigt, er will sich selber umbringen. Und da ruft der Paulus von unten, reg dich nicht auf, wir sind alle hier. Die Bibel erzählt gar nichts von den inneren Vorgängen. Dem Mann geht nur in dem Augenblick auf, es gibt lebendigen Gott, der sich seinen Knechten bekennt. Es gibt lebendigen Gott, den ich gelästert habe mit meinem ganzen Wesen. Es gibt einen lebendigen Gott, der für zu mir Nein sagen muss. Es gibt einen lebendigen Gott, der meine Sünde kennt, all meine schmutzigen Dinge. Es gibt einen lebendigen Gott, ich bin verloren. Und da stürzt er in die Zelle des Paulus mit dem Ruf, ihr Männer, was soll ich tun, dass ich errettet werde? Er spürt plötzlich, sein Leben ist wie das Holz im englischen Garten, immer bloß im Kreis rum. Wissen Sie, immer im Kreis rum. Nicht? Was kann ich tun, dass ich in die Strömung der Errettung komme? Da sagt Paulus, Mensch, da hätten wir vielleicht eine große Predigt gehalten. Wir hätten vielleicht einen großen moralischen Vortrag gehalten. Wir hätten vielleicht gesagt, hol mich erstmal hier raus, ja? Paulus sagt nur einen Satz.
Du musst Jesus haben. Jesus. Der Kerkermeister weiß nicht viel. Er hat nur vom Hörensagen gehört. Aber der rettet vom Zorn Gottes, vom Gericht, von der Hölle, vom alten Leben. Verstehen Sie, in dem Augenblick kriegt er den Stoß aus dem alten Leben immer im Kreis rum in die Strömung, er wird Jesu Eigentum. Es wird dann wundervoll erzählt, wie er den Paulus aus dem Kerker holt, sich von Jesus berichten lässt, wie er sich in der Nacht taufen lässt, um Jesu Eigentum zu werden. Und dann schließt die Geschichte, er freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott gläubig geworden war. Jetzt war er in die Lebensströme gekommen. Jetzt war er zum Frieden mit Gott gekommen. Bei dem einen, es fehlt nicht viel. Bei dem anderen den Stoß da hinein. Wie soll es bei Ihnen werden? Lieben Freunde, ich müsste jetzt eigentlich abschließen. Aber ich möchte Ihnen am Schluss dieser Evangelisation noch einmal alles zusammenfassen und vier Ratschläge geben, die notwendig sind zu einem Leben aus Gott und mit Gott. Die vier G, G wie Gustav, G wie Göring, Glaube, Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft. Lassen Sie mich diese vier Dinge Ihnen kurz hinlegen. Und die müssen Sie in Ihr Leben kriegen. Erstens Glaube. Meine Freunde, ich stand mal auf dem Tempelhofer Feld und das ist in Berlin, und da kam ein Reisender, der im letzten Moment noch durch die Passstelle geht, und der Beamte sagt, Passwort zeigen, und da zieht der Mann seinen Pass raus und zeigt ihn vor. Und da sagt der Beamte, ja Moment mal, der Pass ist hier abgelaufen. Und da sagt der Reisende, ach, Hauptsache ich habe einen Pass, ist mein Bild, mein Name. Nee, sagt der Beamte, nicht Hauptsache Sie haben einen Pass, sondern Hauptsache Sie haben einen richtigen Pass. So möchte ich sagen, es gibt so viele Leute, die sagen, ich habe auch einen Glauben. Ich glaube an Gott. Was haben wir die Alten im Dritten Reich geglaubt, an Führer, an Deutschland, an Endsieg, an Wunderwaffen, an Großmutter, an Omnibus, an alles Mögliche haben wir schon geglaubt. Lieben Freunde, es kommt darauf an, ob ich einen rettenden, richtigen Glauben habe. Es genügt nicht, dass ich an Gott glaube. Das tut der Teufel auch. Der weiß, dass Gott lebt. Ich muss Frieden mit Gott haben. Frieden mit Gott. Und den bekomme ich nur durch Jesus. Glaube an den Herrn Jesus Christus, hat der Paulus gesagt. Und nun will ich Ihnen mal sagen, was Glauben heißt. Ich kann es nur an einem eigenen Erlebnis deutlich machen. Da bin ich an einem Samstag von Oslo, das ist die Hauptstadt von Norwegen, da hatte ich Vorträge bei Studenten gehabt, losgeflogen. Ich sollte am nächsten Sonntag in Wuppertal in einer großen Versammlung sprechen. Nun war es schon in Oslo Verspätung, weil es so neblig war. Wir sollten in Kopenhagen zwischenlanden. Und dann hieß auf einmal, ja, wir können nicht landen, ist zu neblig. Wir fliegen nach Schweden, nach Malmö. Und plötzlich landet also unsere Maschine in Malmö, wo ich im Leben nicht hin will, weil das der einzig nebelfreie Flughafen noch war. Und nun kam eine Maschine nach der anderen, das war die einzige Gegend, wo kein Nebel war, und Malmö ist ein ganz kleiner Flughafen, und wir konnten nicht weg, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht. Da war schließlich jeder Stuhl besetzt. Ich hatte so einen österreichischen Freund bei mir, dieser Fabrikant und ich, wir standen, weil wir gar nicht mehr Sitzplatz mehr fanden. Und ich sage, das kann doch lustig werden, Mensch, sollen wir hier 24 Stunden stehen? Und da wird auf einmal durchgegeben, man wolle versuchen, die BAA, eine viermotorige Maschine nach Süden fliegen zu lassen. Man wüsste allerdings nicht, ob die in
Hamburg oder in Düsseldorf oder Frankfurt landen könnte, man müsste es versuchen. Und da schrie neben mir so eine Dame, nein, nein, da steige ich nicht ein, das ist riskiert. Das heißt, sie brauchen ja gar nicht. Lassen es ruhig bleiben. Aber sie machte uns auch etwas unsicher. Wir beide, Österreicher und ich, gingen raus und im Augenblick geht der Pilot an uns vorüber. Ein Mann vielleicht von 35 Jahren, in dem Augenblick, als ich ihn ansah, dachte ich, dem kann ich mich anvertrauen. Der spürt die Verantwortung, ein gesammeltes Gesicht. Ein Gesicht, jetzt kann man einfach sagen, der merkte, das ist ja kein Kinderspiel jetzt. So ins Geratewohl losfliegen. Da sage ich meinem Begleiter, gucken Sie den an, da können wir es riskieren. Ja, sagt er, dem können wir uns anvertrauen. Und dann stiegen wir ein. Wir sind dann erst in Frankfurt wieder runtergekommen. Und ich musste von Frankfurt wieder zurück nach Essen, nach Wuppertal. Und sehen Sie, so ist es mit Glauben. Dass ich mein Leben einem anvertraue, dem ich vertrauen kann. Ich habe mein junges, verwirrtes Leben Jesus anvertraut. Ich erkannte, er hat mehr für mich getan als jeder andere. Er hat sein Leben für mich weggeworfen, um meine Sünde wegzutragen. Er hat die himmlische Herrlichkeit verlassen, um mich zu suchen. So viel hat niemand für mich getan. Er ist von Toten auferstanden. Wie mächtig ist er? Da packte mich, da war ich ein junger Bursche, das Vertrauen zu Jesus. Und ich stieg bei ihm ein. Lieben Freunde, wenn ich in Flugzeug steige, kann ich nicht sagen, für alle Fälle bleibe ich mit einem Bein am Flughafen. Das können sie also auch bei Jesus nicht. Es gibt so viele Leute, die sagen, mit einem Bein bleibe ich im alten Leben und mit einem Bein steige ich bei Jesus ein. Das ist wie, Glauben heißt wie ein Einsteigen in so ein Flugzeug, wo Jesus der Pilot ist. Also entweder bleiben sie da, sie brauchen ja nicht, wie die Frau, nicht? Die sitzt vielleicht heute noch in Malmö, ich weiß nicht. Oder sie vertrauen sich Jesus an, der lebt. Da müssen sie sich entscheiden. Aber sie können nicht mit einem Bein dastehen und mit dem anderen bei Jesus. Das geht nicht. Ist klar? Das heißt Glauben. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ich studiere ihn und lerne ihn kennen und sage, nimm mein Leben, Jesu, dir, übergebe ich's für und für. Wem anders soll ich mich ergeben, o König, der am Kreuz verblieb? Das ist Glauben. Zweitens, Gottes Wort. Meine Freunde, ich kann Sie nicht ersparen, Sie müssen anfangen, die Bibel für sich zu lesen. Die Bibel ist nicht nur ein Buch für Pastoren, sondern ein Buch für die Leute, die selig werden und Kinder Gottes sein wollen. Ich bitte Sie, kaufen Sie ein neues Testament, was Sie ins Handtäschchen tun können. Komme ich in eine Wohnung und da sagt die Frau, wir sind so christlich, sage ich, da haben Sie auch eine Bibel. Ja, sagt sie, aus dem Jahr 1708, hol mal Fritzchen. Und dann bringt der so ein Ding da an, wissen Sie, mit Holzdeckel. Ach, ich sage, Mutti, hören Sie doch auf, das liest doch kein Mensch, nicht? So ein Museumsstück. Das hat mal einer gesagt, die Christi evangelischen singen das Wort, sie sollen lassen starren auf dem Bücherbrett und ja nicht runterholen, nicht? Lieben Freunde, also so geht das nun nicht. Nun holen Sie sich mal ein Testament, das Ihnen gehört. Fangen Sie im Neuen Testament an. Das Alte kommt später. Da gehört schon so ein bisschen geistliches Verständnis dazu. Kaufen Sie mal ein Neues Testament, was Ihnen gehört, und lesen Sie das Johannesevangelium. Was Sie nicht verstehen, lassen Sie auf sich beruhen. Und auf einmal kommt ein Wort, das packt Sie, das streichen Sie an. Schreiben Sie nebendran 1. Mai 66 und so, nicht? Dann das Lukas-Evangelium, dann die Apostelgeschichte und dann riskieren Sie den Römerbrief. Fangen Sie an, jeden Tag eine stille Viertelstunde, wenigstens ein halbes Kapitel, ganz still für sich in der Bibel. Nicht die Losung, in der Bibel, im Neuen Testament. Und glauben Sie kein Menschen, was er über die Bibel sagt, denn an dieser Stelle redet der jetzt lebende Herr. Ich muss auch noch mal ein Beispiel erzählen. Können Sie mir noch zuhören? Ja, danke. Also, ich habe immer gesagt, um 9 ist zu Ende, es kann 3 Minuten länger dauern heute. Es ist der letzte Abend. Sehen Sie, im Ersten Weltkrieg war ich Soldat. Und da gab es noch keinen Funk. Und da gab es nur Telefon. Da war ich Telefonist. Und da musste ich meine Leitung legen für unseren Hauptmann auf eine Bergeshöhe. Da wollte er die Artillerie-Einschüsse beobachten. Und war mal eingesehen. Ich kroch auf allen Vieren und zog den Draht hinter mir her und baue mein Apparat auf. Und da kommt über die Gegend gewandert so ein Infanterist, der so einen richtigen Heimatschuss hat und sich freut. Ich sage, Mensch, leg dich hin, wir sind hier eingesehen. Und da wirft er sich hin und kriecht zu mir her. Und der freute sich nur, ich gehe nach Hause, ich habe so einen richtigen schönen Heimatschuss. Der Arm ist noch dran, aber so, dass es langt für ein Heimatlazarett. Und so war das im Kriege, ja. Die Begeisterung war nicht mehr so groß, die hatten bloß zu Hause Leute. Und da fängt der Bursche an und sagt, Mensch, du hast aber ein altes Modell von Telefonapparat. War so ein Kasten. Ja, sag ich, ein altes Modell. Tü, Batteriestellung. Ich muss die Verbindung mit der Batterie herstellen. Da fängt er an, Mensch, deine Klemmen sind ja ganz locker. Ja, ist das locker. Tü, Batterie da. Und da fängt er an, da ist ja sogar ein Stück weggeschlagen. Da nahm ich den Telefonhörer und sag, nun hör schon auf, so viel zu schwätzen. Ich muss hören. Und sehen Sie, wenn ich die Bibel aufschlage, dann redet Jesus mit mir. Jetzt kommen Professoren und doofe Leute und sagen, die Bibel ist nur ein Menschenbuch und die Bibel ist voll Widersprüche. Das sagt, halt doch den Mund, ich will Jesus' Stimme hören. Nicht? Ich will ihn hören. Ich wäre ja schön dumm, wenn ich auf all das hören wollte, was die über die Bibel quatschen. Ich will Jesus' Stimme hören. Also, ein neues Testament hier, Johannesevangelium, anfangen, morgen früh, ein halbes Kapitel, nächsten Tag wieder ein halbes. Und mal so ein Sonntagnachmittag ein ganzes, wenn Sie Zeit haben. Glaube Gottes Wort und das dritte Gebet. Können Sie eigentlich beten? Können Sie beten? Ach, du liebe Zeit. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Der Herr ist doch da, mit ihm reden. Und doch ist das so schwer. Nicht? Und doch ist das so schwer. Ich habe in der Seelsorge Leute gehabt, da habe ich gesagt, wollen wir mal beten. Mensch, nun beten Sie mal. Kann ich nicht. Mensch, du kannst doch einen Satz sagen. Das ist so schwer. Der Herr Jesus hat mal eine wunderbare Geschichte erzählt. Da war eine Kirche und die war offen. Und da kamen Pharisäer und Zöllner, ich würde sagen, also ein Pastor und ein Schwarzhändler oder sowas, so ein Ganove. Und dieser Ganove blieb hinten stehen. Er sagte, da passe ich gar nicht rein. Aber sein Herz schrie nach Gott. Und dass er hinten stehen geblieben hat, nur einen Satz gesagt. Gott, lass mich nicht verloren gehen. Er hat so gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann ging er. Und da hatte er beten gelernt. Sehen Sie, ich habe 6 Kinder gehabt. 2 Jungen sind tot. Das erste Kind, das mir geboren wurde, war ein Junge. Ich habe meine Frau nicht ins Krankenhaus gebracht. Ich war dabei in dieser schweren Stunde. Ich habe es mit ihr durchgekämpft. Und auf einmal höre ich
Ich sah nur ihr Gesicht an, höre ich diesen kleinen, quäkenden Schrei. Und dann muss ich sagen, das Kind, der erste Lebensschrei. Wissen Sie, das kam im Moment mir schöner vor, wie alles, was Mozart und Beethoven zusammen musiziert haben. Der erste Lebensschrei eines neuen Lebens. Wie der Mann betete, Gott, lass mich nicht verloren gehen. Da brachen sie in der unsichtbaren Welt, in der Engelwelt, in Jubel aus. Ein erster Lebensschrei eines neuen Lebens aus Gott. Haben Sie Ihren ersten Lebensschrei schon getan? Beten heißt nicht, dass ich den lieben Gott eine schöne Rede halte, sondern dass ich meine Sünde und meine Not und meine Probleme ihm hinschreie und meine Freude ihm hindanke. Ja. Und wenn es bloß ein Satz ist, der erste Lebensschrei, Sie müssen beten lernen, ganz alleine. Glaube, Gottes Wort, Gebet und zum Schluss möchte ich sagen, Gemeinschaft. Also wer von Ihnen schon mal gewandert ist, so Jugendgruppen, die kriegen einen Jugendherbergsausweis. Und da sind verschiedene Gruppen vorgesehen, Schüler wandern, Schulklassen, konfessionelle Gruppen. Und dann gibt es eine Abteilung deutsche Einzelwanderer. Das sind also die Individualisten, die alleine für sich wandern. Die deutschen Einzelwanderer, hat mir immer viel Spaß gemacht. Darf ich Ihnen sagen, dass auf dem Weg ins Himmelreich keine deutschen Einzelwanderer gibt, sondern nur eine Gemeinde. Und wenn ein Mensch Leben aus Gott haben will, dann muss er sich mit denen zusammenschließen, die denselben Weg gehen. Sehen Sie, heute nach Tagen hat der Pastor Brauer hier eine Bibelstunde in der St. Lorenz-Gemeinde. Um halb acht im Gemeindehaus Steinrader Weg. Ich möchte, dass alle, die hier sitzen von der St. Lorenz-Gemeinde, am nächsten Donnerstag um halb acht da sind. Und zwar nicht, ich möchte nicht Reklame machen für so einen Laden, sondern weil sie spüren, ich muss zusammenkommen mit denen, die auch zum Himmelreich wandern. Wir haben die ganze Woche uns so gefreut an dem Chor da oben. Die haben doch schön gesungen, nicht? Und schön geblasen. Muss ich einfach sagen, die gehören zu einer christlichen Gemeinschaft in der Glockengießerstraße. Die habe ich mir heute angesehen. Wissen Sie, wo die ist? An der Katharinenkirche da hinten. Ist richtig? Eine christliche Gemeinschaft. Da kommen sie zusammen, Junge und Alte. Warum eigentlich? Weil sie den Ruf Jesu gehört haben und spüren, wir können nicht alleine stehen. Da muss man zusammenkommen. Kurz, wo Sie auch landen, meine Freunde, wenn Sie Leben aus Gott haben wollen, dann müssen Sie zusammenkommen mit anderen Christen, die denselben Weg gehen. So, nun muss ich schließen. Ich danke Ihnen, dass Sie so geduldig zugehört haben heute, so lange. Meine Frau wird sagen, du hast viel zu lange geredet, aber denken Sie, es ist eine Alterserscheinung. Wollen Sie diese vier Ratschläge sich einpacken? Glaube, das heißt einsteigen bei Jesus, Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft.